Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Kreative Lösungsansätze gesucht. Um die Klimaziele im Bestand zu erreichen, spielt der Energiesektor eine entscheidende Rolle. Deshalb lud der GdW-Präsident Axel Gedaschko im Rahmen des 31. Brandenburger Hofgesprächs helle Köpfe ins Berliner Hotel Das Stur, um gemeinsam weiter zu denken, zu analysieren und natürlich zu diskutieren. Kreative Lösungsansätze gefunden? Das verraten wir in unserer zweiten Limo des Brandenburger Hofgesprächs. Mit Axel Gedaschko diskutierten dazu Dr. Christian Ricken, Vorstandsvorsitzender der Arealbank, Ralf Klöpfer, Vorstandsmitglied MVV Energie AG und Professor Dr. Gerhard Hausladen, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Hausladen GmbH. Moderator der Runde ist Thomas Thuma, Chefautor und Mitglied der Chefredaktion beim Magazin Fokus. Das Brandenburger Hofgespräch ist auf zwei frische Limos aufgeteilt. Im ersten Teil stellten sich die Experten vor und bezogen Position. Nun geht es darum, wie sich diversen Herausforderungen begegnen lässt und was sich ändern muss. Auf verschiedenen Ebenen, von Bauklima bis Bezahlbarkeit.
Ich halte diese variablen Strompreise für einen Segen.
Wir vergessen komplett den Benutzer. Und deshalb funktionieren auch viele teure Häuser in der Realität überhaupt nicht so, wie sie berechnet wurden, weil der Nutzer nicht mitgedacht wird.
Stromnetzausbau ist sicherlich eine Herausforderung. Das müssen wir aber in jedem Fall tun, weil Elektromobilität ja auch noch, Digitalisierung und die anderen Themen auch noch reinspielen.
Energieversorgung ist ein Infrastrukturthema. Aber ich glaube, der Glaube an die soziale Marktwirtschaft und an eine sinnvolle Ordnungspolitik in dem Zusammenhang, den sollten wir wiederentdecken in Deutschland, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung.
Mein Name ist Iris Jacherz, ich bin Chefredakteurin der DW Die Wohnungswirtschaft und ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse bei kurzweiliger Unterhaltung.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Arealbank, ein führender internationaler Immobilienspezialist und Anbieter von Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche.
Die Ampel wollte bis 2030 die Klimaemissionen von Gebäuden um die Hälfte reduzieren. Ein Großteil sollten Sanierungen im Bestand beitragen. Doch eine neue Analyse zeigt auch, zwischen den Plänen und der Realität klafft eine eklatante Lücke. Wie groß ist die eigentlich, Herr Gedaschko?
Ja, die Sanierungsquote 0,7%. Wir bräuchten ungefähr 2%.
Und die Frage, über wie viele Gebäude reden wir da eigentlich oder Wohnungen?
Also ganz dicke Daumenpeilung. Bei den Wohngebäuden reden wir ungefähr über 80%, die angepackt werden müssen, unterschiedlicher Tiefe. Da waren wir ja bei, dass die Tiefe eigentlich der entscheidende Faktor ist, weil viele Menschen und auch viele Wohnungsunternehmen sich das gar nicht leisten konnten beziehungsweise hätten umlegen können, was theoretisch erforderlich gewesen wäre. Sie hätten auch nicht die Liquidität, um das alles zu leisten. Und deshalb ist eben der neue Weg, der viel bessere Weg, der viel preiswertere Weg. Bei diesem Thema gibt es allerdings zwei Dinge, die sind extrem wichtig. Wir müssen neue Technik einbauen. Da fehlen in der Tat die in der Breite die entsprechenden qualifizierten Handwerker. Das ist der erste Punkt. Wir haben Erfahrung. Wir haben 2016, 2017 eine Untersuchung gemacht, ein Forschungsvorhaben, Bald Best hieß das. Und wir haben 800 Häuser untersucht in ganz Deutschland. Bei diesen 800 Häusern waren in der Regel die Heizung viel zu groß geplant. Es waren ferner die Heizung noch im Auslieferungszustand eingestellt. Das heißt, überhaupt nicht auf die Örtlichkeit eingestellt. Es waren auch die Rohrleitungen falsch dimensioniert. Also ziemlich viele Fehler, wenn wir die neue Technik einbauen, aber nicht nochmal passieren dürfen. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der ist enorm wichtig. Wir vergessen komplett den Benutzer. Und deshalb funktionieren auch viele teure Häuser in der Realität überhaupt nicht so, wie sie berechnet wurden, weil der Nutzer nicht mitgedacht wird. Und was wir brauchen, ist nutzerunterstützende Technik. Wir sagen auf der einen Seite Enttechnisierung der Gebäude. Auf der anderen Seite aber Digitalisierung, und zwar von den Wohnungen, nutzerunterstützend, Energievermeidung bis rein in den Heizungskeller mit einer durchgehenden Steuerung. Und das gibt es nur im Einfamilienhausbereich. Es gibt es heute nicht technisch im Bereich, wo wir unterwegs sind, nämlich für die Mehrfamilienhäuser. Das ist eine, gelinde gesagt, eigenartige Situation, dass hier die Industrie so etwas noch nicht bewerkstelligt hat. Und dann kommt ein zweiter Punkt dazu. In Deutschland normen wir alles Mögliche. Was es in Deutschland aber nicht gibt, ist eine Normung der Schnittstellen. Jeder Hersteller achtet peinlich genau drauf, dass er seine eigene Schnittstelle hat, dass die Dinge nicht miteinander kompatibel sind. Und das wäre für den Erfolg einer Energiewende dringende Grundlage.
Ich glaube, der Herr Klöpfer will da gleich einhaken, oder?
Weil ja, das spricht mir aus der Seele, weil genau das Thema Einfachheit ist ja nicht nur beim Angebot und bei der Beratung, was ich an anderer Stelle schon gesagt habe, wichtig, sondern nachher auch bei der Benutzung. Und was wir merken, ist sowohl am Anfang schon die Installateurskompetenz, auch zwischen den Gewerken. Also ich meine, wenn heute noch eine SHK-Innung mit einer Elektro-Innung darüber streitet, ob jetzt eine Wärmepumpe, wer jetzt eine Wärmepumpe einbaut, spricht da schon Bände, anstatt zu sagen, komm, wir machen einen gemeinsamen Ausbildungsgang. Oder auch eine Produktvielfalt anbieten zu können, dass ich sagen kann, ich will einen Buderus, als Beispiel jetzt eine Buderus-Wärmepumpe, oder ich will eine Weiland, dann muss ich heute den Installateur wechseln. Das kann in Zukunft nicht sein. Oder offene Schnittstellen. Wir haben ein System selber entwickelt von Einfamilienhausbereich aktuell, für kleinere Mehrfamilienhäuser. Da haben wir das Riesenthema, dass viele Hersteller einfach ihre Schnittstellen nicht offenlegen. Und dann wird's für den Kunden komplexer. Dann hat er 5 Apps, das nutzt er nicht. Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, da muss man eigentlich die Hürden abbauen und es einfacher machen. Und dann wird es auch funktionieren. Dann nehmen die Kunden das an.
Um da mal ein Beispiel zu sagen, wie grandios das daneben geht. Sie arbeiten bei einer Wärmepumpe mit einem Außenfühler. Der misst die Temperatur. Jetzt haben Sie, wie gestern, einen Sonntag, wo die Sonne scheint. Sie haben ein Gebäude mit einer Südausrichtung. Mhm. Es kommt wahnsinnig Sonne rein. Die Wärmepumpe arbeitet aber trotzdem. Das sind so kleine Beispiele, wo aber deutlich wird, wie weit wir eigentlich noch davon entfernt sind, wirklich die Technik zu haben, die keine Raketenwissenschaft ist, die ganz profan ist, aber wir haben sie Stand heute nicht.
Herr Hausladen, der Ingenieur ist jetzt gefragt, weil ich mich gerade gefragt habe, ob die Techniker schuld sind sozusagen.
Ich gebe Ihnen da völlig recht mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Jetzt kommt aber zu diesen Problemen, die wir jetzt schon haben, kommt ja zukünftig noch eines auf uns zu, nämlich variable Strompreise. Ja, also wie das dann gehen soll, ich halte diese variablen Strompreise für einen Segen, weil damit schaffen wir es, unsere ganze Netzstrukturen viel ausgeglichener betreiben zu können, weil Menschen darauf reagieren. Wenn die aber nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, wir müssen das Reagieren schon automatisieren. Ich meine, wenn's bloß ein Geschirrspüler ist, dann versteht das noch einer, dass er sagt, schalt den da ein, wo man genügend Strom zur Verfügung hat und den Mittag um 12 Uhr. Das versteht jemand. Aber wie es dann mit seiner Heizung ist, wann die laufen muss, die kann ja auch einen halben Tag ausschalten. Die kann er sogar im Neubau einen ganzen Tag ausschalten und kann warten drauf, bis er wieder einen günstigen Strom zur Verfügung gibt. Das ist ja die große Chance, die wir haben. Und wenn man da nicht parallel dazu diese Steuerung und Regelungstechnik entwickeln, die uns das erst ermöglicht und in der Umsetzung, dann werden wir Schiffbruch leiden.
Ja, der Herr Klöpfer. Genau, also da ganz kurz dazu, genau die Erfahrung haben wir auch gemacht, weil die meisten Hauseigentümer, wenn wir es von Privatleuten reden, wir haben einen Kernprozess, der heißt Freizeit genießen und nicht Hausmeister spielen. Und deswegen muss das vollautomatisch laufen und deswegen haben wir jetzt auch genau so ein Energiemanagementsystem entwickelt, wo dann vollautomatisch auf dynamische Tarife reagiert und dann selber entscheidet nach Vorgaben, okay, Warmwasser mache ich jetzt ein bisschen später, dafür lade ich das Auto auf oder jetzt versorge ich das Haus und so. Und dann funktioniert es auch, da merkt man, wenn die Kunden dann merken, okay, jetzt habe ich wieder CO2 gespart und ich habe Kosten gespart und es war einfach, ich konnte einfach mein Leben leben und es funktioniert einfach, dann ist denen fast schon egal, welches Produkt verbaut ist, Hauptsache es funktioniert.
Aber du brauchst die Schnittstelle.
Du brauchst die Schnittstelle und du brauchst auch diese Beratungskompetenz sozusagen und da müssen wir die Handwerker sozusagen aufschulen. Das ist ja auch eins der Themen, die wir jetzt versuchen in unserem Ansatz. Mal schauen, ob es funktioniert.
Ich will versuchen, das Thema auch nochmal für alle ein bisschen weiter aufzumachen, denn Energieriesen wie E.ON, RWE und EnBW schlagen ja immer lauter Alarm, wenn wir mit denen reden. Man werde es in der gewünschten Geschwindigkeit gar nicht schaffen. Erstens fehle die Liquidität, zweitens nehme man sich dann gegenseitig wieder die knappen Ressourcen weg, was wiederum die Preise explodieren lässt. Wie weit hängen wir den Plänen eigentlich hinterher? Also machen wir uns ehrlich genug.
Stromnetzausbau über 10 Jahre mittlerweile.
Weil es gibt ja zum Beispiel auch die Gaskraftwerke noch gar nicht, die wir eigentlich brauchen, ne? Sie brauchen die auch, Herr Klöpfer, weil Sie haben, glaube ich, ein Steinkohlekraftwerk noch im Hintergrund bei der Fernwärme, ne?
Ja, wir werden ja am Ende bei der Wärme ja komplett umstellen, auch auf grundlastfähige Wärmeproduzenten. Also wir haben ja die Müllverwertungsanlagen, ja, also industrielle Abwärme auch schon im Netz. Wir haben Biomassekraftwerke, wir haben jetzt demnächst auch Tiefengeothermie, wir haben Flusswärme, Großflusswärmepumpen. Und da im Übrigen auch nochmal das Thema Innovationsgeschwindigkeiten. Wenn ich das sehe, was diese Großflusswärmepumpe mit 20 Megawatt aus dem Rhein mit 9 Grad rausholt, an fast 90 Grad, da kann ich dann immer dran sehen, was in 10 Jahren in der Miniatur im Einfamilienhaus landet. Und das sage ich mir, deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf, dass eine Wärmepumpe auch irgendwann mal eine Bretterbude warm kriegt. Aber das nur so nebenbei. Aber ich glaube, Stromnetzausbau ist sicherlich eine Herausforderung. Das müssen wir aber in jedem Fall tun, weil Elektromobilität ja auch noch Digitalisierung und die anderen Themen auch noch reinspielen. Aber deswegen ist, glaube ich, wichtig, einfach auch zu beginnen und nicht zu warten, bis der Generalplan da ist, weil den wird es nie geben, glaube ich. Wir müssen anfangen, wir müssen die Bürger im Blick haben und immer wieder nachsteuern. Und möglichst halt, was Strom angeht, auf jeden Fall verbrauchsnah, Sie haben es auch schon gesagt, ja, verbrauchsnah produzieren. Und das kann man im Einfamilienhaus oder im Immobilienbereich schon viel tun. Und ein letztes, was wir gesehen haben im Neubau, wenn wir große Bürogebäude bauen oder auch große Wohnimmobilien im Neuen, dann kriegen wir die besten Ergebnisse hin, wenn wir mit unserer Energiekompetenz, mit dem Projektentwickler von Immobilien von Anfang an zusammenarbeiten. Also nicht so wie seriell, wie früher. Okay, da kommt der Architektenwettbewerb, dann kommt der TGA-Plan und dann kommt zum Schluss, da ist dein Heizungskeller, mach da mal eine Heizung rein. Da kommt natürlich kein energieoptimales Output-Thema raus, also auch kein CO2-armes Gebäude. Aber wenn man da von vornherein mit beiden Disziplinen vernetzt plant, dann kommt nämlich das Thema Ausrichtung des Gebäudes, gleich so Richtung Sonne. Wie macht man Gebäude integrierte PV nur mit rein oder Speicher und so. Und ich glaube, dann gibt es ein Gesamtkunstwerk in dem Sinne, das dann auch trotzdem bezahlbar ist, aber CO2-armer.
Herr Ricken, sollen wir denn trotzdem ein bisschen weiter in die Zukunft gucken und sozusagen die Fristen verlängern? Die vielgescholtene FDP hat ja vorgeschlagen, das Thema oder das Ziel Klimaneutralität bis Richtung 2050 zu verschieben, wäre das sinnvoll. Sie haben vorhin ja gesagt, wir sollten ein bisschen pragmatischer sein auch und wir sollen nicht als Musterschüler verhungern eigentlich.
Ja, also erstmal kann man ja grundsätzlich Probleme haben mit diesen Jahreszielen, weil, ich habe es ja vorhin gesagt, die sind eher gegriffen, denn irgendwie wissenschaftlich abgeleitet. Die Gefahr besteht halt, dass man nicht ambitionierte Ziele hat, die zur Höchstleistung anregen, sondern wenn Ziele unrealistisch sind, dann können sie auch dazu führen, dass eine Volkswirtschaft in extrem schweres Fahrwasser gerät. Und ich glaube, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Der andere Weg ist, dass man vielleicht gar nicht mit Jahreszahlen hantiert, sondern dass man stärker marktwirtschaftliche Instrumente nutzt. Also das Thema CO2-Zertifikatehandel ist ja ein extrem gutes Beispiel, was ich für ausgezeichnet halte. Also statt einer zentralistischen, planwirtschaftlichen Lenkung der Idee, dass damit alles erreichen zu können, eher das Vertrauen in echte Ordnungspolitik. Ja, wir haben in den letzten Jahren vor allem eher Verordnungspolitik gehabt als Ordnungspolitik im guten Sinne. Ein Staat, der sinnvolle Rahmenbedingungen setzt, der natürlich auch gebraucht wird, gerade wenn es um Infrastrukturthemen geht und Energieversorgung ist ein Infrastrukturthema. Aber ich glaube, der Glaube an die soziale Marktwirtschaft und an eine sinnvolle Ordnungspolitik in dem Zusammenhang, den sollten wir wiederentdecken in Deutschland, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung.
Vielleicht noch eine Frage zu der Wahl in den USA. Was bedeutet denn Donald Trump jetzt unter Klimagesichtspunkten für Europa, für Deutschland?
Also meine Kommunikationsabteilung hat gesagt, sag ja nichts zur Wahl von Donald Trump.
Also wir sind ja unter uns, Herr Rieken.
Ich sag mal so, es gibt ja, man muss beides auseinanderhalten. Ich glaube, wirtschaftlich gesehen ist immer gut, wenn man eine Regierung hat, die wirtschaftsfreundlich ist, die mit Steuersenkungen versucht, auch Impulse zu setzen. Ich erwarte eine große wirtschaftliche Dynamik in den USA in den nächsten Jahren. Und auf der energiewirtschaftlichen und auf der klimapolitischen Seite ist zu erwarten, Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, haben wir schon gehört. Das Setzen auf die eigenen fossilen Energiequellen, die in den USA ja auch in extrem großer Zahl vorhanden sind, wovon wir übrigens auch profitieren, indem wir uns dann das LNG-Gas aus den USA hier einliefern lassen.
Allerdings relativ teuer, ne?
Relativ teuer. Also insofern haben die USA da sicherlich auch einen Pluspunkt gehabt, auch vor Trump. Ja, also wirtschaftlich große Dynamik und klimapolitisch wird das sehr vielen Zielen zuwiderlaufen, von denen wir hier in Europa überzeugt sind.
Die Energiepreise, Herr Gedaschko, ne? Mal ganz ehrlich, wie teuer wird's denn? Beziehungsweise wird's jemals wieder so billig, wie es mal war in Deutschland?
Das ist nicht wirklich absehbar, dass es so billig wird für die Allgemeinheit, weil wir kriegen jetzt demnächst eben ab 2026 den europäischen Emissionshandel auch für unsere Dinge, die wir bezahlen müssen für die Wärme. Wenn wir über Strom reden, dann haben wir natürlich wirklich einen Punkt, weil diejenigen, die rechnen, wie teuer kommt mir jetzt Gas heute, wie teuer ist Strom, wie teuer wird der Strom voraussichtlich werden, Netzausbau, wir hatten das, muss finanziert werden, wird umgelegt auf die Stromkosten wiederum. Und das sind Größenordnungen, die können wir nur grob greifen. Man ahnt es, die stellvertretende Präsidentin der Bundesnetzagentur, Frau Haller, hatte mal vor geraumer Zeit eine Zahl in die Welt gesetzt. Sie wurde dann offiziell gerügt und musste die Zahl zurücknehmen. Aber das war eine so große Zahl. Wenn Sie die umlegen, dann kann man nur den Punkt, den wir vorhin schon hatten, nämlich versuch selber so viel wie möglich Energie auf deinem Haus zu erzeugen, um von den hohen Strompreisen runterzukommen. Eine Wärmepumpe, wenn man sie betreibt, macht natürlich mehr Sinn, wenn man tatsächlich auch oben PV auf dem Dach hat und nicht sich den Strom nachher mit 40 oder 45 Cent, was es auch immer kosten mag, einkauft.
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, alle Kunden sollten versuchen, so viel wie möglich ihres eigenen Verbrauchs sozusagen auch vor Ort zu produzieren. Das klappt nicht immer, das ist klar, vor allem im industriellen Bereich wird es nicht gehen. Aber da gibt es ja auch jetzt Modelle, wo ich mir zum Beispiel Anteile an Windanlagen kaufen kann und damit aber auch profilierten Strombezugsverträge holen kann, die auch deutlich günstiger sind, langfristig gesehen und nachhaltiger als jetzt der normale Strompreis einzukaufen. Also ich glaube, im Bereich Privathaushalte, ganz extrem im Gebäudebereich, ist ja der Hebel der Netzentgelte so hoch. Also machen wir uns mal nichts vor, der Strom ist ja wie beim Sprit. Inzwischen. Wir haben ja 70-75% Steuern, Umlagen und so weiter. Und nur noch 25% ist eigentlich das Gut Strom noch. Das heißt, wenn der Strompreis im Großhandelsmarkt null wäre, wäre das eine Kostenreduktion von 15%. Da hatten wir vor 10 Jahren noch 35-40%. Also von dem her gesehen, ist da der Anreiz natürlich maximal da zu sagen, okay, ich muss schauen, dass ich möglichst viel selber produziere. Und dann kann ich schon statt 30 Cent, was ich heute zahle im Schnitt, oder 35, kann ich damit 10, 15 Cent zumindest einen Beitrag leisten. Ich kann natürlich nicht in der Dunkelflaute, klar, das geht natürlich nicht, aber ich sag mal, ich kann einen Beitrag leisten.
Der noch Kanzler Olaf Scholz hat ja mal ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Werden dann die ersten blühenden Landschaften in Mannheim sein eigentlich, oder?
Also ich sag mal so, wir sind ja auch keine Propheten und sind ja auch nicht, haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, auf Deutsch gesagt, aber wir sind auf jeden Fall, was vorher der Herr Latif gesagt hat, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wollen zu denen gehören, die machen, die sich Ziele setzen und versuchen, die zu erreichen. Und wenn wir sie am Ende reißen, dann ist halt so. Aber das heißt, es hindert uns nicht daran, zu sagen, wir fangen jetzt mal an. Versuchen die Bürger und möglichst gut mitzunehmen, wie ich es vorher schon ein bisschen beschrieben habe, dass es einfacher wird, dass es bezahlbar bleibt. Und daran müssen wir uns dann halt orientieren. Aber wir sind da an der Stelle zuversichtlich, dass wir so eine Wärmewende und eine Energiewende bezahlbar hinbekommen können.
Vielleicht da ein Punkt, der Staat muss sich selber auch an die eigene Nase fassen, ob er diese Wende bezahlbar hinbekommt oder nicht, oder ob er Stromsteuer beispielsweise nimmt in der EU. Die vorgeschriebene Stromsteuer ist 0,05 Cent. Das ist der Mindestbetrag. Deutschland nimmt 2,05 Cent. Muss das sein? Das macht die Fernwärme, wenn ich sie mit Großwärmepumpen erzeuge, ja, teuer. Und das macht die Wärmepumpe teuer. Also ja, das heißt, wenn ich die Wärmewende will, muss ich auch steuerlich an der richtigen Stelle steuern und nicht an der falschen. Ja. Mhm.
Herr Hausladen, was kann denn die Technik eigentlich da noch liefern? Was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu an Effizienz und natürlich dann auch an Vergünstigung?
Die Technik allein wird sicher nicht machen, aber ein paar Dinge, die man, glaube ich, miteinander betrachten sollte. Wir laufen momentan schon Gefahr, dass wir so separieren und Spezialbereiche rausholen. Und viele Leute betrachten ihr Spezialgebiet und es vielfach daran an Generalisten eigentlich fehlt auch in der Gesetzgebung dann diese generelle Betrachtung. Wichtig wäre, ich meine, man sieht es, jetzt müssen ja die Kommunen müssen alle irgendeinen Wärmenutzungsplan aufstellen. Wenn man gleichzeitig sieht, dass das natürlich es im Sinne der Energiewende schon ist, auch Fahrzeuge umzustellen, wenn man also in der Art, wie man es in der Vergangenheit auch politisch gewollt hat, auf Elektromobilität setzt, dann reicht halt einfach ein Wärmenutzungsplan nicht aus. Dann muss das ein Energienutzungsplan sein, wo ich den ganzen Strom einschließlich der Batterien, die uns landesweit zur Verfügung stehen über die Fahrzeuge, dass ich das mit einbeziehe in dieses ganze System. Dann tun wir uns auch leichter mit der Frage, ja, wie bauen wir denn jetzt unsere Netze aus? Weil dann werden wir erleben, dass wir vieles schon mit den vorhandenen Netzen bewerkstelligen können. Natürlich nicht eine Nord-Süd-Verbindung, das ist klar. Die wird man schaffen müssen. Aber die regionalen Netze, das wird viel einfacher werden oder würde viel einfacher werden, wenn man das gesamtheitlich
betrachtet. Ja, also genau, also aus unserer Erfahrung, wir machen ja auch genau diese kommunalen Wärmeleitpläne. Baden-Württemberg ist ja da, hat er ein bisschen früher gestartet, haben wir da so 40, 50 Kommunen diese Pläne als Dienstleistung auch gemacht. Und da zeigt sich genau das Bild. Da wird dann nur die Wärme angeguckt und es wird nur statisch angeguckt. Also ein Beispiel. Die Städteplanung oder die Stadtplanung wird nicht verschränkt mit einer Wärmeplanung. Also ich sag mal, wenn ich in einer Straße sage, okay, da könnte vielleicht ein Wärmenetz Sinn machen und ich weiß aber schon, ich mache da hinten dran eine Turnhalle in 5 Jahren. Dann kann sich das, müsste ich das auf jeden Fall mit einbeziehen in der Dimensionierung der Anlagen und so weiter. Und das wird oft nicht gemacht. Elektromobilität ist das nächste Thema. Wenn ich dann sage, ich habe da ein Wärmepumpegebiet, dann muss ich ja Stromnetze da ausbauen, sozusagen. Dann muss ich diese Themen auch mitdenken. So, und das, also diese Vernetzung der Kompetenzen und auch der Fachbereiche, das ist, glaube ich, eine große Hürde auch für die Verwaltungen, weil die natürlich alle, sagen wir, fachlich so hierarchisch organisiert sind, so in Säulen, aber eigentlich sind die Probleme vernetzt über alle Dezernate hinweg.
Herr Ricken, ist es eigentlich so, dass Sie als Areal lieber in den USA investieren, angesichts der Bürokratie, die wir ja jetzt auch mehrfach schon angeteasert haben?
Gut, wir investieren ja, indem wir Kredite vergeben. Das ist ja unser Geschäft. Ich glaube, das ist für uns jetzt kein großer Unterschied, ob wir in den USA Kreditvergabe machen, in Europa oder in Asien. Der Aufwand im Rahmen der rechtlichen Abprüfung, der Dokumentation etc., der ist ähnlich hoch. Also ich glaube, das ist nicht das Thema. Das, was uns halt beschäftigt, ist die Bürokratie, die im Bankensektor selber generiert wird, halt durch
Bürokratie Thema, können wir überall, ne, auch im
Bankensektor. Ja, auch das Thema halt, über das Thema Bankenaufsicht. Also ich will nicht falsch verstanden werden. Wir arbeiten sehr, sehr gut mit der Bankenaufsicht zusammen, aber es gibt hohe Anforderungen an Daten. Man möchte Daten in extrem hoher Granularität haben, auch zum Thema Finanzierung von CO2-Investitionen. Also was finanzieren wir da überhaupt? In meiner alten Rolle ging es halt um Firmenkunden und Kapitalmarktkredite. In meiner neuen Rolle geht es um Immobilienkredite, die natürlich auch mit CO2-Ausstoß zu tun haben. Da gibt es große Anforderungen an Datenverfügbarkeit, an Reporting. Das Ganze wird nachvollzogen von der Aufsicht. Das ist schon viel Arbeit. Ja. Das heißt, da werden viele Banker beschäftigt, einfach nur mit dem Zusammentragen, Aufbereiten von Daten, dem Erfüllen von aufsichtlichen Anforderungen, betrifft aber auch andere Felder, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich hoffe, ich habe es richtig.
Das will ja sogar Herr Habeck mittlerweile mit der Kettensäge behandeln.
Wir haben einen Menschenrechtsbeauftragten in der Bank und auch eine stellvertretende Menschenrechtsbeauftragte. Ich will die dahinterliegende Motivation nicht irgendwie falsch oder kleinreden, aber das zeigt halt diese Themen, die sind in den Kapillaren der Wirtschaft angekommen und machen sehr viel Arbeit. Ja, und verbessern sie unsere Fähigkeit, Bankgeschäft zu machen, Kredite auszureichen, damit die Realwirtschaft zu unterstützen. Ich würde mal sagen, eher weniger.
Herr Gitaschko. Ja, wir haben in Europa noch so ein Sonderthema uns geschaffen, wo man sich auch fragt, sind wir da wirklich gut beraten gewesen? Das ist das Thema Taxonomie. Beim Thema Taxonomie, und jetzt nehme ich mal den Blickwinkel aus der Wohnungswirtschaft, muss derjenige, der ein Haus neu baut, 10% besser sein als der nationale Mindesteffizienzstandard. Das bedeutet, es wird teurer und wir sind wieder auf dem Pfad, wieder auf dem falschen Pfad der Effizienz gesetzt automatisch. Das heißt, selbst wenn wir das GEG ändern, wir haben immer noch die Taxonomie, die uns zu bestimmten Verhaltensweisen zwingt. Ding aus dem Tollhaus ist schlicht und ergreifend, dann, wenn ich meinen Bestand Richtung Effizienz oder CO2-Optimierung entwickeln will und nicht sofort alles auf einmal machen kann, was ein Bestandshalter eigentlich nie kann, dann werde ich bestraft, weil ich werde sozusagen auf dem Taxonomiestandard beurteilt, der Ist-Zustand ist und nicht der Soll-Zustand, den ich jetzt aber angehe und finanzieren muss. Das heißt, was da gemacht wurde, ist eigentlich, ja, man fragt sich, wer hat sich so etwas überlegt, weil es ist kontraproduktiv, schlicht und ergreifend.
Herr Hausladen, Sie haben so laut genickt. Haben Sie noch was dazu beizutragen?
Natürlich machen uns viele dieser Regelungen, machen uns schon zu schaffen. Und wenn ich jetzt im Modernisierungsbereich Versuch, Einfluss darauf, von staatlicher Seite Einfluss darauf zu nehmen, indem ich auch hier wieder Vorgaben mache, dass ich sage, du musst die und die, das und nicht die und die Ziele erreichen, sondern du musst die und die Maßnahmen umsetzen, dann ist das in meinen Augen der verkehrte Weg. Vielleicht sollte man viel mehr mit viel pragmatischer dran gehen und es wirklich den wirtschaftlichen Kräften überlassen, was passiert. Es sind doch die Investoren oder Wohnungsbauunternehmen, die können doch auch rechnen. Und es wird einer rechnen, dass er sagt, an dem Standort kann ich das noch durch Einsparung und vielleicht durch eine gewisse Mieterhöhung, die ich umsetze, kann ich das noch finanzieren oder kann ich das noch erreichen? Aber doch nicht einen Standard setzen über unser ganzes Land, wo man sagt, wenn du das erreichst, dann wirst du nochmals belohnt dafür, aber wenn du es nicht erreichst, dann musst du selber fertig werden damit. Also ja. Das, glaube ich, wäre ein großer Hebel, den wir hätten.
Herr Ricken. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Taxonomie und auch zu dem, was gerade gesagt wurde. Ich glaube, also es ist so, dass sie, und das versteht, glaube ich, jeder, mehr für das Thema Klimapolitik tun, indem sie jemanden finanzieren, der vielleicht einen problematischen Bestand hat, der aber eine sehr überzeugende Transformationsstrategie hat. Und das Delta im Sinne von minus CO2-Ausstoß relativ groß ist.
Aber da wird man bestraft, so wie er gedacht
hat. Genau, deshalb finanziert man denjenigen, der ohnehin schon gut ist. Ja, und das betrifft alle Industrien im Prinzip. Das betrifft auch die Kapitalanlagegesellschaften zum Beispiel. Die Asset Manager, die haben halt Ausschlusslisten, mit denen sie hantieren. Ja, und dann ist eine Firma, die ein bestimmtes CO2-Profil hat, wird a priori ausgeschlossen. Das führt halt zu großen Absurditäten. Ja, also die Modernisierung eines Kraftwerks, das einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat, vermeiden viele Banken inzwischen, weil sie da keinen Vorteil von haben, im Sinne ihres eigenen Reportings und B, im Zweifel noch die NGOs dann vor der Tür stehen und demonstrieren nach dem Motto, wie könnt ihr denn irgendwie ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk finanzieren, auch wenn wir dann sagen, wir modernisieren, ja, dann hilft es nicht.
Das geht vielleicht am, oder
Herr Klepp? Nee, das geht ja schon sogar so weit, dass wir jetzt vor Kohlekraftwerke gar keine Versicherung mehr kriegt. Ja. Betriebsversicherung oder sowas. Also es hat schon seine Stilblüten.
Darf ich vielleicht nochmal auf eine Studie hinweisen, die Areal gerade auf den Markt gebracht hat, glaube ich, ne, die den Trendbarometer, eine Umfrage unter Mietern, unter 5000 Mietern, glaube ich, oder Befragten, 70% sahen energetische Sanierung kritisch. Grund: CO2-Emissionen im Gebäudebereich würden zwar eingespart, aber das ohnehin knappe Angebot an bezahlbarem Wohnraum würde weiter eingeschränkt. Was mich da von Ihnen allen interessiert, ist, welcher soziale Sprengstoff steckt eigentlich in dem Thema? Herr Klöpfer, Sie haben es an der Front. Also Sie kriegen natürlich auch diese Verunsicherungen gerade mit, ne? Wie, was erleben Sie da so? Was hören Sie alles?
Ja, also ich glaube, das spült sich natürlich jetzt schon alles hoch. Das ist klar, man muss es ernst nehmen. Meine Strategie ist halt immer, lösungsorientiert daran zu gehen und zu sagen, wie kann man den Leuten oder diesem Klientel eine Lösung anbieten, die trotzdem
also so strahlen, wie sie hier
die trotzdem bezahlbar ist.
Ja, also jede Wärmepumpe abkaufen.
Nein, aber ich meine, man muss dann, glaube ich, eins und eins nacheinander abschichten. Es gibt sicherlich Fälle, da geht's wirklich nicht schwierig. Aber ich glaube, wenn man genau die Dinge, die wir vorher auch schon andiskutiert haben, mal nacheinander runter dekliniert und sagt, wie kann der Gesetzgeber Dinge vereinfachen? Ich sag mal, ein Mieterstrommodell, wo man sich ein Abmist, nenne ich es jetzt mal so, mit extrem teuren Messmethoden und für keinen bleibt noch einmal was übrig, ist jetzt kein gutes Beispiel. So, da gibt es jetzt ja schon erste Verbesserungen. Oder das, was wir vorhin mit der Auslegung und so weiter. Also einfach nacheinander mal die ganzen Kostenelemente oder CO2 in Fokus nehmen und dann aber trotzdem dann Finanzierungslösungen machen, dann besser beraten, Förderlandschaften mitnehmen. Also ich glaube, es gibt so viele Hebel, die man mal nacheinander abarbeiten muss. Und das machen halt, glaube ich, die wenigsten, sich diese Arbeit, sich wirklich auf den Kunden zu fokussieren und zu sagen, wie kann ich da dem eine Lösung anbieten? Da merken wir jetzt schon auch in den Brennpunkten, da wird's jetzt richtig heiß, klar. Also Siedlungshäuser, große Wohnfläche, aber ein älteres Klientel, anscheinend keine große Rente. Ja, da muss man jetzt dann im Einzelfall wirklich reingehen und wirklich in die einzelnen Projekte rein und sagen, so, jetzt reden wir mit denen ganz konkret. Also es ist dann schon Arbeit. Das muss man halt auch machen wollen. Wenn man das nicht macht, glaube ich, dann wird es auch schwierig, weil dann fühlen sich die Leute alleingelassen und nicht wertgeschätzt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Zugangsschlüssel, den wir an der Front erleben, dass man sich da dann nicht zu schade ist oder zu sagen, ja, ist halt mein Standardprogramm oder mein Standardprodukt, das kann ich halt anbieten oder friss oder stirb. So funktioniert es nicht.
Herr Gedaschko, bei Ihnen, bei den 6 Millionen Wohnungen, die Sie repräsentieren, da wird es auch an der einen oder anderen Stelle brennen, ne?
Sie müssen sich vorstellen, dass wir überraschend viele Wohnungsbestände haben, wo die Mieter nicht mehr als 6 Euro netto kalt zahlen. So, wenn Sie daraus mit dieser Liquidität arbeiten wollen, ist es für die Wohnungsunternehmen schon unmöglich. Wir haben so eine Initiative, das sind diejenigen, die eigentlich besonders engagiert sind in Sachen Klimaschutz. Das ist die Initiative Wohnen 2050. Und zunächst war in dieser Initiative große Begeisterung da. Man hat technische Wege gesucht, allerdings immer vor allen Dingen noch auf Basis des Effizienzgedankens. Diese Wege gibt es selbstverständlich. Das ist keine Raketenwissenschaft. Bloß dann kamen irgendwann die Kaufleute und haben die Betriebswirtschaft hinter diesen Weg gesetzt. Und ein Unternehmen nach dem anderen hat erkannt, ich bin in 12 Jahren, ich bin in 8 Jahren, ich bin in 15 Jahren jenseits meiner Liquidität. Und deshalb, das ist noch nicht mal eine Frage, ob ich das an die Mieter weitergeben kann. Die Unternehmen selber werden es nicht verkraften können, den bisherigen Weg. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt schauen, mit gering investiven Maßnahmen, mit den Maßnahmen dann, wenn es soweit ist, dass man bestimmte Teile austauscht, dass man die graue Energie auch sinnvoll nutzt, die in diesen alten Bestandteilen drin ist. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt man deutlich länger weiter. Es gibt einige Unternehmen, denen hilft auch das nicht. Wir haben Unternehmen, die haben Gasetagenheizungen, die, wenn die auf Wärmepumpen umstellen müssen, die haben Mieten sogar noch unter 5 Euro. Die fragen sich, wie sollen wir das machen? Sollen wir die Mieter komplett austauschen? Das wird natürlich nicht gehen. Es wird Fälle geben, das gehört auch zur Gerechtigkeit dazu. Es wird Fälle geben, für die wird es mit dem bisherigen Förderinstrumentarium keine Antwort geben. Da müssen wir uns tatsächlich beim Förderinstrumentarium was anderes ausdenken. Wir fördern im Moment in Deutschland unabhängig davon, ob jemand viel Geld hat, wenig Geld hat, ob ein Mieter viel Geld hat, wenig Geld hat. Wir werden mit weniger Geld auskommen müssen in Deutschland. Das steht, glaube ich, ziemlich fest. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir insbesondere diejenigen stärker unterstützen, auch im Mietsektor, die wenig Geld haben. Anders wird es nicht gehen.
Wir haben ja jetzt sehr viel über den Bestand geredet. Ich würde mit Herrn Ricken kurz noch mal einen kleinen Exkurs machen, nämlich die Neubauten. Januar bis September wurden nur noch 157.200 Wohnungen genehmigt. Das ist natürlich weit weg von dem, was die Bundesregierung auch mal versprochen hat. Wie ließe sich das denn ändern? Von den 400.000, die da mal, von denen die Rede war, sind wir ja extrem weit entfernt.
Ja gut, das hat ja viele Gründe. Ein Grund ist sicherlich das, was ich eingangs angesprochen habe, dass man halt stabile Rahmenbedingungen braucht, um investieren zu können. Das ist, glaube ich, für privates Kapital sehr, sehr wichtig. Das Zweite, mindestens genauso wichtig, ist das Zinsumfeld. Ja, wir haben ja diesen extrem schnellen Zinsanstieg gehabt, der für viele dann auf der Refinanzierungsseite dann ein Problem dargestellt hat. Im Umkehrschluss, jetzt wieder fallende Zinsen sind natürlich gut für die Bauwirtschaft, für die Immobilienwirtschaft insgesamt. Bleibt zu hoffen, dass sich das fortsetzt. Wir haben immer noch die Erwartung, dass wir weitere Zinssenkungen durch die EZB sehen werden in den nächsten Monaten. Aber es gibt ein latentes Risiko der Inflation. Die letzten Zahlen waren gar nicht so gut. 2,1%, glaube ich, für die Eurozone. Also wieder in die falsche Richtung. Leicht angestiegen. Die Lohnsteigerungen sind auch noch nicht komplett verarbeitet, glaube ich, in den Zahlen. Da kommt noch was auf uns zu jetzt im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Also das ist ein Damoklesschwert. Trotzdem, wir sind weiterhin vorsichtig, optimistisch, dass wir auf der Zinsseite ja eher Rückenwind haben werden.
Und noch eine kleine Klammer, weil das ja auch ein aktuell sehr wichtiges Thema ist. Grundsteuer. In Deutschland scheint sich ein neues Grundsteuerchaos anzubahnen. Wie sieht es der Banker?
Da kann ich jetzt nur als betroffener Bürger was zu sagen, weil ich jetzt auch sowohl für mich als auch für meine Schwiegereltern und
wir können
andere
ihre Bescheide mal auf den Tisch.
Genau, und habe dann die Vielfalt der Grundsteuerlogiken in einem föderalen Bundesstaat kennengelernt. Also ich kenne mich gut aus jetzt in der Berliner Grundsteuersystematik, ich kenne mich aus in der niedersächsischen, in der hessischen. Ja, also das war ein absoluter Albtraum, sag ich mal. Man hat quasi die Arbeit des Finanzamts, des Fiskus an die Bürger ausgelagert. Fühlte ich mich schon so ein bisschen missbraucht, ehrlich gesagt. Und jetzt liest man in der Zeitung, dass eine Überprüfung durch den Rechnungshof ergeben hat, dass, glaube ich, 40% aller Steuerbescheide falsch sind und zum Teil eklatant falsch sind. Das ist schon fördert nicht gerade das Vertrauen, sage ich mal. Mhm.
Ja. Wir sind jetzt schon in der Schlussrunde auch unseres zweiten Teils. Wir haben viel über Netzausbau gesprochen, über die Entwicklung der Stromkosten, den Ausbau der Fernwärme und deren Preise. Am Ende würde ich Sie alle noch mal kurz um ein Fazit bitten, um auf unser Thema zurückzukommen. Worauf vor allem kommt es denn jetzt bei der Frage an, wie der Gebäudebestand letztlich versorgt werden kann? Herr Klöpfer, wollen wir mal mit Ihnen anfangen?
Also ich würde nochmal darauf Wert legen, dass wir einen Fokus auf CO2 legen. Also wenn der Klimawandel, wie es vorher der Herr Latif gesagt hat, zumindest 2/3 von CO2 beeinflusst wird, dann sollten wir darauf alle Mechanismen fokussieren, möglichst viele Marktmechanismen einbauen, dann entschlacken, pragmatischer rangehen. Aus meiner Sicht, gerade in der Dämmung hatten wir es vorher auch schon, es ist nicht so, dass man Vollwärmedämmung und Vollwärmeschutz und alles Mögliche braucht, um irgendwie einen Heizungstausch zu machen. Wir müssen die Angebotsvielfalt vergrößern, die Installateure schulen, die Komplexität reduzieren für die Kunden und für die Bürger, bezahlbare Lösungen draus machen, also Finanzierungsmodelle ausbauen. Also es ist schon eine Latte an Themen, aber ich glaube, das kann man schaffen. Also wir haben selber jetzt schon in Mannheim gestartet.
Also in der Runde sind Sie sowieso der Optimist.
Ja, nee, also wir sind natürlich jetzt auch ganz vorne dabei, kriegen ja dann auch unsere blutigen Nasen. Natürlich auch, weil wir auch Fehler machen, klar. Aber man sieht schon, es geht Stück für Stück, wenn man sich öffnet, wie der Herr Latif vorher gesagt hat, wir können die Probleme nicht lösen mit Gedankenansätzen, wie die Probleme entstanden sind, sondern man muss wirklich an manchen Stellen auch neu denken. Und auch übergreifend denken. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn ich jetzt die Gebäude-Eigentümer nehme, was oft immer kommt, armer Rentner mit Gebäude und so. Wenn man aber sieht, der Immobilienwertentwicklung der letzten 10 Jahre war ja schon auch merklich. Und warum gibt es da kein Finanzierungsmodell oder irgendein finanzielles Modell? Ich bin kein bin kein Banker, bin auch Ingenieur. Ingenieur, aber ob man da nicht was hinkriegen kann, einen Teil dieses gebundenen Kapitals, dieser Wertsteigerung irgendwo zu verflüssigen, um zum Beispiel Investitionen auch für jemanden, der jetzt nicht so liquide ist, in sein Gebäude zu machen, weil das ja dann auch wieder den Wert des Gebäudes steigert. Es gibt ja diese Energieeffizienzklassennummer. Also das heißt, da tut man sich eigentlich was Gutes, wenn man da was investiert in erneuerbare Quellen. Also das ist so ein Beispiel. Also ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, also vereinfachen auf jeden Fall, entschlacken, alle Möglichkeiten nutzen, die es da gibt und für den Kunden, vor allem für den Bürger, bezahlbar und einfach.
Herr Ricken, wollen Sie da
gleich einfach nur einsteigen? Kurz ergänzen, genau, also das Instrument, was Sie ansprechen, also im Angelsächsischen heißt es Reverse Mortgages. Das heißt, ich sag mal, ein älterer Eigenheimbesitzer, vielleicht auch kinderlos, wie auch immer, der überträgt das Haus, das abbezahlte Haus an seine Bank und erhält dafür einen Betrag, der sich dann an den Sterbetafeln orientiert. Das ist ein bisschen makaber, aber es ist halt so, ja, an der erwarteten Restlebensdauer und wohnt er so lange in dem Haus, bis er halt stirbt. Und dann geht die Immobilie an die Bank über. Das ist im Angelsächsischen, ist das durchaus ein häufig angewendetes Instrument, aber im deutschen Raum ist mir nicht bekannt, dass irgendeine Bank das anbietet momentan.
Mhm. Herr Hausladen, wie retten Sie die Welt?
Ich glaube, dass wir nicht aufhören dürfen, über CO2 und über Umweltschutz und Klimaschutz und Energiewende zu reden, sondern dass wir das mindestens ein gleich großes Thema ist, wie schaffen wir es, vorhandene Sozialstrukturen in unseren Städten zu erhalten, dass die auch funktionieren. Und eigentlich, wenn man es ganz einfach anschaut, schaffen wir es nur, indem man denen, die viel haben, etwas nimmt und denen, die wenig haben, gibt. In welcher Form man das macht, ob über Besteuerungsmodelle oder über CO2 oder über ganz gleich, welche Besteuerungsmodelle sind. Man könnte auch sagen, man löst sich endlich davon, von dieser Förderung, dass Quadratmeter Wohnraum gefördert und unterstützt werden, soll doch jeder Einzelne, der soll zeigen, wie umweltfreundlich er ist. Und der, der sowieso nichts hat, der kann auch die Umwelt nicht viel belasten. Und der wird gut wegkommen. Und der andere, der viel hat und viel belastet, der soll auch mehr bezahlen dafür. Und das gibt man wieder den anderen. Ich glaube, das erfordert natürlich schon einen Wandel in unserer oder eine Reaktion in unserer Gesellschaft, die das mittragen muss. Aber ich sehe letzten Endes überhaupt keine andere Möglichkeit, denn wir lamentieren darüber, dass man sagt, na, jetzt kann sich ein Polizist in München keine Wohnung mehr erlauben. Und jetzt reden wir über Mietpreisbremse. Wenn man sich das vorstellt, ein solcher Wahnsinn. Wer redet darüber? Stuttgart, Hamburg, Berlin und München reden darüber, wo die Mieten jetzt in München 20 Euro sind und da reden wir über Mietpreisbremse. Mensch, das interessiert doch letzten Endes keinen mehr in den guten Strukturen, ob da noch 3 Euro mehr Miete draufgesetzt wird, damit ein ganzes Haus saniert werden kann, sondern es geht da um die Frage, wie schafft man es denn, dass man wirklich die Menschen, die dort eine Generation oder mehrere Generationen gelebt haben, dass man die dort auch weiterhalten kann. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, da ist die Politik in der Art gefordert, dass auch Industriestandorte nicht mehr nur nach Ballungsräumen, wobei das natürlich der Wunsch ist, das ist ganz klar. Natürlich hat München eine hohe Attraktivität und Universitäten und man kriegt Arbeitsplätze, aber wenn ich nicht irgendwann einmal anfange und sage, jetzt versuche ich auch vielleicht Digitalunternehmen nach im Bayerischen Wald anzusiedeln, wo man noch sehr günstig leben kann, dann wird man das in meinen Augen schwierig hinkriegen.
Ja, gibt ja viel Leerstand in Deutschland. Aber Herr Gedaschko, Sie haben das letzte Wort. Was müssen wir tun?
Ich gehe nochmal zum Motivativ. Er sagt, wir sollen zeigen, wie es geht. So, wir haben jetzt mit der Art des teuersten Klimaschutzes gemacht, die man sich ever denken kann. Das heißt, umparken im Kopf. Und eine möglichst schnelle Zieldiskussion zu haben, worum geht es eigentlich? Und das ist CO2. Dann hast du andere Dinge. Und wir erlauben uns den Luxus, dass es einen industriepolitischen Einfluss gibt. Ich sprach über Schnittstellen auf der einen Seite, die vieles vermasseln. Aber auch wenn wir über die Effizienzdiskussion reden, wir hatten gerade auch mit dem BDI neue Brieffreundschaft, hat sich da entwickelt. Das sind genau die Hintergründe, die im Moment natürlich aus Herstellersicht schlagend sind, die aber in der Politik eigentlich keine Entscheidung spielen dürften, aber leider gespielt haben.
Mhm. Herzlichen Dank, Herr Gedaschko. Herzlichen Dank an Sie ganze Runde. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich habe mir ein paar Sachen natürlich aufgeschrieben. Lieber Ordnung als Verordnung. Lieber Freizeit genießen als Hausmeister spielen. Und mit Physik kann man nicht verhandeln, aber mit einer Runde von Praktikern wie hier natürlich wunderbar diskutieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön. Dank. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im zweiten Teil unseres Brandenburger Hofgesprächs zum Thema Neudenken, Klimawende im Bestand schlagen unsere Experten Lösungsansätze vor. In einem Punkt sind sich die Experten einig. Ein weiter so wie bisher ist der falsche Weg. Ein Umdenken und Handeln ist dringend nötig. Der Fokus aller Maßnahmen muss bei CO2 liegen. Neue, benutzerfreundliche Technik und entsprechend qualifizierte Handwerker mit Beratungskompetenz, die auch in entsprechender Anzahl verfügbar sind, wäre ein Ansatz. Auch müsse man bei allen Überlegungen die Nutzer und ihr Nutzerverhalten mit berücksichtigen, sagt Axel Gedaschko. Er bedauert, dass es zwar viele Normen in Deutschland gäbe, aber keine Normung für Schnittstellen. Das wäre aber aus seiner Sicht nötig und Basis für den Erfolg einer Energiewende. Variable Strompreise als Segen? Ja, sagt Professor Hausladen, die Netzstruktur könne so viel ausgeglichener betrieben werden, weil Menschen darauf reagieren. Freizeit genießen statt Hausmeister sein, so sieht Ralf Klöpfer die Hauseigentümer. Was er damit meint? Technik muss vollautomatisch laufen, deshalb haben sie bei MVV ein Energiemanagementsystem entwickelt. Viele Kunden sollen so viel Energie wie möglich auf dem eigenen Dach produzieren oder Anteile an Windenergie kaufen, mit langfristigen Vorteilen. Dr. Ricken mahnt zu Pragmatismus. Wenn Ziele zu unrealistisch seien, können sie auch dazu führen, dass eine Volkswirtschaft in extrem schweres Fahrwasser gerate. Auch würde er sich wünschen, marktwirtschaftliche Instrumente stärker zu nutzen. Den CO2-Zertifikatshandel nannte er hier als gutes Beispiel. Bürokratie und Taxonomie erschweren den Weg zur Klimaneutralität. Es wird immer noch komplizierter. Dabei müsse man gerade die Komplexität reduzieren, sagt Ralf Klöpfer. Kurz, Mut zur Vereinfachung. Auch hier herrscht Einigkeit. Das war das 31. Brandenburger Hofgespräch, unser Highlight vor der Weihnachtspause, in die ich mich gleich verabschiede, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch vorher noch die Infos. Diese und alle bisher gesendeten Limos finden Sie unter podcast.haufe.de/Immobilienwirtschaft. Werfen Sie auch gern einen Blick in unsere Shownotes. Kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie uns treu und freuen Sie sich auf unsere nächsten interessanten Gesprächspartner ab Januar 2025. Ihre Iris Jacherts.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.